Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der M-Art Vision Podcasts. Mein Name ist Martin Suiter und ich spreche in gemischter Abfolge über Menschen, Kunst und Reisen. Dabei zitiere ich aus meinen Büchern, aus meinen Gedanken und erzähle von meinen Erlebnissen. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen! Nach 2016 ging es also 2020 wieder nach Indien. Warum? Weil es ein auf so vielschichtige Art und Weise faszinierendes Land ist, das mit keinem der Länder, die ich bisher bereisen durfte, und es waren immerhin auch schon 50, in keiner Weise vergleichbar ist. If you haven't seen India, you haven't seen the world. In erster Linie die unglaublich freundlichen Menschen, dann die Farben der Saris, des Obstes und der Feste, der Umgang im Miteinander, diese Massen von Menschen und dann auch dieser Lärm, das Gehupe, die Musik, der Dreck, die Ruhe, die Tiere, die Geschichte, schlicht das Shanti Shanti. 2019 waren wir ja in Vietnam und Kambodscha und dann hast du ganz mutig gemeint, nachdem dir Indien bis dahin ein No-Go war, fast schon, gemeint, jetzt schaffst du das auch nach Indien zu reisen. Und ich habe dich dann gewarnt und habe gesagt, pass auf, das, was in Vietnam und Kambodscha ist, ist Asien, aber Indien wird nochmal das Zehnfache von dem, was du da siehst. Und trotzdem hast du den Mut zusammengenommen und hast gesagt, jetzt will ich das Land sehen. Jetzt ist es ein Jahr her, dass wir da dort waren. Würdest du nochmal hinreisen?
Ja, auf jeden Fall würde ich nochmal hinreisen. Es hat mich eben durchaus absolut positiv überrascht. War gar nicht schlimm, so wie man es immer erwartet hätte. Aber ich war ja gut vorbereitet durch dich auch und man hat sich sehr viel informiert und dadurch war das ein eigentlich durchwegs bleibender, positiver Eindruck.
Also es ging los, wir sind von München nach Delhi geflogen und ganz kurz zu den Städten eben. Es gibt ein Sprichwort in Indien, dass Kalkutta ist die Stadt der Kunst und Kultur, Chennai im Süden die Stadt der Technologie, Mumbai die Stadt der Finanz und Delhi die Stadt der Schlitzohren. Wenn man endlich durch die Immigration in Delhi am Flughafen durch ist, das zwischen einer halben und 2 bis 3 Stunden dauern kann, ist die Fahrt vom Flughafen um ca. 2 Uhr morgens schon ein erster Vorgeschmack auf die Lebensverhältnisse und die Verkehrssituation. Distanzen werden grundsätzlich nur in Zeit und nicht in Kilometern angegeben, da auch nur 20 Kilometer durchaus mal eine Stunde oder länger in Anspruch nehmen können. In der Stadt, vor allem in Mumbai, sogar noch länger. Das Oberoi ist für mich nicht die erste Wahl oder wäre für mich das nächste Mal nicht mehr die erste Wahl. Da hat mir das Leela Palace 2016 dann doch besser gefallen, da hier noch eine viel größere Blumenpracht war und man sich sofort in Indien quasi in einem anderen Land fühlte. Aber am Morgen beim Zurückziehen der Vorhänge blendet einen die aufgehende Sonne bzw. das, was der Dunst über der Stadt zulässt. Nach dem Frühstück hat uns der Guide erwartet und wir sind mit Fahrer los in das Wirrwarr der Straßen, die wir mit tausenden anderen Autos, Kleinlastern, Tuk-Tuks, Fahrrädern, Lastenrikschas, Schweinen, Kühen, Hühnern und so weiter teilen. Gefahren wird so nah, dass oft nicht mehr als ein Blatt Papier dazwischen passt. Jeder versucht sich noch reinzudrängen, hupt, bleibt dabei aber immer freundlich und am Ende zieht einer dann im letzten Moment zurück. Zunächst steuern wir das Isaac Khans Mausoleum und das Humayun Mausoleum an, das man in der Ferne vom Hotelzimmer aus schon sehen konnte. Dieser stille, aber fröhliche Ort besticht durch seine Architektur mit den 3 Vortoren und den Gartenanlagen mit den vielen Bäumen. Von da ging es vorbei am India Gate zu den Regierungsgebäuden, zum Parlamentsgebäude und zum Präsidentenpalast, den man von der Ferne durch den Smog erahnen kann. Leider sind die alten Ambassador-Autos so gut wie verschwunden. In Kalkutta gibt es es noch zuhauf. Von da direkt zum Birla-Haus, dem Ort, an dem Gandhi am 30. Januar 1948 erschossen wurde. Im kleinen Museum und außen im Park sind alle wichtigen Stationen und der Lebenswerk dieses eindrucksvollen Mannes zu erfahren. Hast du denn das Gefühl gehabt, das war eine wichtige Station dort im Gandhi-Haus, das mal so nah zu erleben? Und so ich habe irgendwie gemeint, der Geist Gandhis sei noch da.
Ja, es ist unbedingt, muss man unbedingt auf jeden Fall gesehen haben, weil der prägt ja sehr viel und auch die Gesellschaft dort. Und das war schon eine beeindruckende Dokumentation auch über Gandhis Leben und sollte man auf jeden Fall besuchen. Ja, danach sind wir zum Mittagessen gegangen und der Führer hat uns natürlich, da wir natürlich jetzt noch nicht so lange in Indien waren und unsere Mägen noch nicht darauf vorbereitet waren, in den Bhandara Market geführt. Der war natürlich für Touristen, die waren natürlich auf Touristen spezialisiert, sage ich mal so. Das Essen war sehr europäisch angehaucht und natürlich sind wir da gerne hingegangen, weil wir wollten ja auch indisch essen. Aber natürlich für den ersten Tag wollten wir uns nicht gleich den Magen verderben und den berühmten Delhi Belly einfangen. Und das Essen war auch ganz gut und hat uns so einen ersten Eindruck über den Geschmack der indischen Küche gegeben. Und dann sind wir nach dem Mittagessen gleich los in die Gurudwara Bangala Sahib. Das ist das Sikh-Gotteshaus schlechthin. Und die Sikh-Religion, die ist eine im 15. Jahrhundert nach Christus entstandene monotheistische Religion, die auf den Gründer Guru Nanak Dev zurückgeht. Und die im Punjab, Nordindien gegründete Religionsgemeinschaft wird weltweit als Sikhismus bezeichnet und hat rund 25 bis 27 Millionen Anhänger. Davon ist die Mehrheit in Indien und lebt auch dort. Die Sikh-Religion betont die Einheit der Schöpfung und verehrt einen gestaltenlosen Schöpfergott, der weder Mann noch Frau ist. Beide wesentliche Merkmale sind die Abkehr vom sogenannten Aberglauben und traditionellen religiösen Riten, wie sie zum Beispiel im Hinduismus vorherrschen. Obwohl das Kastensystem den Alltag der Sikhs eben auch durchdringt, weil es im indischen Alltag übermächtig ist, wird es aber abgelehnt. In der religiösen Praxis gibt es verschiedene formale Vorgaben, zum Beispiel bezüglich Kleidung, Namensgebung und Auftreten. Also die Sikhs sind auch berühmt eben für ihre tollen Turbane auf den Häuptern in allen möglichen Farben. Und die Sikh-Religion orientiert sich nicht an der Einhaltung religiöser Dogmen, die leben also im Jetzt und Hier, sondern eben haben das Ziel, religiöse Weisheit für den Alltag nutzbar und praktisch zu machen. Der Guru Nanak sowie seine neuen nachfolgenden Gurus, religiöse Vorbilder, Lehrer, unterstreichen in ihren Einsichten, die schriftlich in dem Werk Sri Guru Granth Sahib überliefert sind, ihr Verständnis über vorhandene Religionen hinauszugehen und distanzieren sich inhaltlich von den dominierenden religiösen Traditionen ihres Zeitalters, darunter Buddhismus, Hinduismus und Islam.
So steht es in Wikipedia. Und unser Führer sagt uns, dass er die Religion der Sikhs eigentlich bevorzugt. Denn die Sikhs leben nur in der Gegenwart und sind nicht überkonfusioniert durch die Philosophie und nicht belastet durch die Vergangenheit. Besonderes war, dass wir mit Kopftuch in die angrenzende Küche durften, in der bis zu 25.000 Essen täglich gekocht werden und an Pilger sowie Bedürftige verteilt werden. Reiche Sikh spenden dafür schon mal einen Lastwagen voll Reis, Hirse oder Linsen. Das Dämmerungsprogramm war dann nochmal Indien pur. Eine Rikscha-Fahrt durch Alt-Delhi zur Jama Masjid Moschee, die in der Abendstimmung noch beeindruckender wirkte. Zurück ins Hotel und erstmal duschen. Der Tag war schon so voll und wir entschieden, das hauseigene China-Restaurant zu erproben, was dann auch der krönende Abschluss des Tages geworden ist.
Am zweiten Tag hatten wir gleich wieder das nächste Highlight, den Swami Narayan Akshardham Komplex. Das ist ein Hindu-Tempel und ein kulturelles wie spirituelles Zentrum, das uns teilweise etwas Disney-artig vorkam. Dennoch sind die bunten Ausschmückungen und die schiere Größe sehenswert. Fotos darf man in der Anlage leider nicht machen, aber bei der Anfahrt auf der Autobahn kann man ein paar Bilder machen, die die Weitläufigkeit und die Größe erahnen lassen.
Gewöhnlich ist der Abschluss der Delhi-Tour der Qutub Minar-Komplex, mit seinem hohen Minarett und der eisernen Säule, die ca. 1000 Jahre alt sein soll und immer noch rostfrei ist. Unsere eigentliche Tour beginnt aber erst jetzt, denn wir werden quasi hinter dieses Gelände geführt, durch einen Park durch, in dem die Jugend, wie fast überall in Indien, wo es nur irgendwie möglich ist, Cricket spielt. Dann erreichen wir ein Viertel, in dem kein Weißer in Anführungszeichen mehr zu sehen ist. Dafür aber ein Blumen-, Obst- und Gemüsemarkt, der vor Farben nur so leuchtet. Dazu kommen die Menschen, die uns Touristen überall freundlich begegnen und für jedes Foto stillhalten. Trotz der Enge und dem Gedränge, bei dem aber niemand angegangen oder gar geschubst wird, sind wir immer absolut sicher und völlig unbedrängt, wie überall in Indien. Das Einzige, was die InderInnen aus der Fassung bringt, sind die blonden Haare von dir. Wenn du dich erinnern kannst, so musstest du immer wieder für Fotos anhalten und dich mit den strahlenden jungen und alten Männern wie auch den Mädchen und Frauen ablichten lassen. Was wir aber ja gerne gemacht haben, denn immer gilt der Respekt gegenüber den Abgelichteten und den Ablichtenden. Der Abend endet mit einem indischen Essen im Hotel ohne frischen Koriander. Was zwar bei allen Kellnern zu fragenden Gesichtern führt, aber wir können das grüne Gestrüpp beim besten Willen einfach nicht essen. Wobei es außer in den Nachspeisen in fast jedem Essen wie selbstverständlich enthalten ist. Wer wissen will, wie frischer Koriander schmeckt, soll einfach in einen mit Spülmittel getränkten Spüllappen beißen.
Es geht auf nach Agra und zum Taj Mahal. Diesmal hast du eben durch eine Fernsehdoku angefixt die Sleepers Class gebucht. Der Guide bringt uns freundlicherweise zum Zug, da man auf einem indischen Bahnhof leicht verloren gehen kann. Vor allem, wenn es darum geht, den richtigen Wagen und Sitz zu finden. Es hat alles gut geklappt und los geht es. Statt Klimaanlage blasen die Ventilatoren und immer wieder kommen die Zugbegleiter und wollen Chai, Tee, Samosas oder ähnliches zu Centbeträgen verkaufen. Wir haben Wasser und ein paar Nüsse dabei, das sollte für die 2,5 Stunden reichen. Auch kleine Mädchen turnen durch den Gang, um mit ihren Kunststücken ein paar Rupies zu ergattern. Der Zug fährt teilweise so langsam, dass man all die wundersamen Dinge, die da am Zugfenster vorbeirauschen, gut beobachten kann. Selbstverständlich auch Menschen, die sich mit dem Trocknen von Kutung ein paar Cent verdienen und kilometerlange Müllstreifen, die sich zwischen den Häusermauern und den Bahngleisen anlagern. Wenn irgendwo dann ein kleiner Tümpel zu sehen ist, liegt manchmal ein Wasserbüffel drin, Kinder planschen, aber wir denken, dass alleine schon der Kontakt mit dem Wasser bei uns schwere Hautschäden entstehen lassen müsste. Das Wasser hat keine Farbe, es ist nur schwarz. Immer am Ufer auch Müll und Schweine, die sich beim Wühlen ein paar Happen sichern wollen. Im Hotel dann das krasse Gegenprogramm. Ein wunderschöner Garten mit Wasserspielen und einem Pool, dessen Blau eine geradezu hineinzieht. Und ein erster Blick auf das Taj Mahal.
Ich muss sagen, dass es das gleiche Erstaunen hervorruft, das mich schon 4 Jahre zuvor durchzogen hat. Das Oberoi Amar Villas ist einfach eines der Hotels, die man bereist haben muss, vor allem wenn man Richtung Agra fährt oder in Agra sich aufhält, um das Taj Mahal zu besuchen. Der Abend klingt mit einem Dinner auf dem Balkon aus. Das Taj Mahal ist nur noch zu erahnen, da es nachts nicht beleuchtet werden darf. 5.50 Uhr wecken und mit einer Flasche Wasser geht es mit dem Golfkart Richtung Eingang und nach der überall gegenwärtigen Eingangskontrolle geht es Richtung dem großen roten Vorbau, bei dessen Durchschreiten man den ersten Blick auf dieses wunderschöne Bauwerk hat. Wir haben Glück und es ist ein klarer Morgen. Das Taj Mahal schimmert in der Morgendämmerung und strahlt doch bereits eine große Ruhe aus. Was man von den Besuchern nicht sagen kann. Wie nicht ganz von Sinnen drapieren sich vor allem die Frauen in alle möglichen und unmöglichen Posen, um wahrscheinlich das beste Instagram-Foto ihres Lebens zu schießen. Teilweise so unverfroren, dass andere Besucher einfach weggeblockt werden. Als ich die zum Teil verschreckenden Szenen so sehe, denke ich bei mir, wie wenig muss einem das eigene Leben wert sein, wenn man nur durch ein Foto eine scheinbare Aufwertung bekommt. Wir gehen weiter und nähern uns durch den Garten von Westen und da treffen die ersten Sonnenstrahlen auf die Kuppel und der Marmor leuchtet geradezu. Je näher man kommt, umso mehr kann man die Inschriften, Blumenmuster und Intarsien bewundern. Und nur direkt unter dem Eingang kann man erkennen, dass der Marmor nicht glatt ist, sondern auch diese Platten eigene Muster aufweisen. Innen wird man wie eine Viehherde durchgetreten und wo außen noch steht, keine Fotos und Ruhe bitte, klopft ein Wärter auf das Metallgeländer und mahnt lautstark zum Weitergehen. Im Norden sieht man über den Fluss Yamuna auf die andere Seite, von wo aus wir heute Abend die Abendstimmung genießen werden.
Zurück im Hotel gibt es ein reichhaltiges Frühstück und man sitzt immer noch staunend am Tisch und erfreut sich an den Bildern im Kopf, die das gerade Erlebte widerspiegeln. Fatih Pusikri steht auf dem Programm. Auf der Fahrt fallen uns die Augen zu und erst als die ersten schreienden Händler, die rund um den Parkplatz ihre Verkaufsstände haben, auf unser Auto stürmen, erwachen wir. Mit einem kräftigen No kann man aber alle Verkaufsbemühungen abwimmeln und wir sind dann zur Anlage hochgelaufen. Man kann auch einen Bus nehmen, aber wir finden einfach, wenn man sich das erwandert, kommen die Gedanken mit Ruhe in Schwung. Es ist eine riesige Anlage, die seit 500 Jahren stillsteht, da sie nur ein paar Jahre wirklich bewohnt war. Schöne Gartenanlagen, gut restaurierte Gebäude, verzierte Säulen und viele Geschichten unseres Führers lassen das Fort wieder lebendig erscheinen. Durch eine erneute Sicherheitskontrolle nähern wir uns dem Mausoleum des Salim Kishti.
Dieser Gebäudekomplex ist nochmals so groß und barfuß tippeln wir durch die Taubenscheiße über diesen riesigen Platz zu einem weißen kleinen Gebäude, in dem man seine Wünsche in Form von roten Fäden an ein ziseliertes Fenster heftet. Selbstverständlich mit einer kleinen Geldspende verbunden. Wenn der Wunsch dann in Erfüllung gegangen ist, macht man später den Faden wieder ab. Es geht relativ laut zu, auf dem Platz spielt Musik und alle drängen an das riesige rote Tor, um einen Blick in die weite Landschaft zu erhaschen. Gegen 15 Uhr sind wir zurück im Hotel und gönnen uns erstmal einen klassischen Club-Sandwich mit Pommes, bevor es wieder losgeht in Richtung Babytage, das wir aber links liegen lassen, um an den Ufern des Yamuna einen Blick von der anderen Seite auf das Taj Mahal zu genießen. Die Sonne geht langsam unter und wir besuchen noch ein Dorf, in dem aber leider gerade alles vorbereitet wird, um in Zukunft tausende Touristen zu begrüßen, die sich ein vermeintlich authentisches Dorf ansehen möchten. Wir ahnen gerade noch, wie die Leute hier wirklich leben und hören den singenden Kindern beim Alphabetlernen zu. Natürlich ist es verständlich, dass die Menschen versuchen, einen Teil des großen Touristenkuchen zu erhaschen. Aber unsere romantisierte Seele leidet, wenn alles gepflastert wird und richtig gehende Shops und Cafés eröffnen werden. Dann geht es ans Ufer, noch relativ provisorisch drängen sich hier einige Menschen, um da zu stehen oder auf den Randsteinen zu sitzen und zu warten, bis die Sonne ihre letzten Strahlen auf das Taj Mahal wirft, das jetzt richtig gehend rötlich erstrahlt. Tausende Vögel schrecken immer wieder hoch und tragen so ihren Teil dazu bei, dass das Taj wie in einem Postkartenmotiv im Abendlicht steht und in der beginnenden Dunkelheit bald nur noch zu erahnen ist.
Zurück im Hotel und nach einer reinigenden Dusche geht es in das hoteleigene indische Restaurant, in dem wir nicht nur vorzüglich speisen, sondern von den Kellnern geradezu liebevoll umsorgt werden. Auch werden wir zu einem kurzen Besuch in die Küche eingeladen und erfahren von dem befeuerten Tonofen, in dem das Naanbrot frisch gebacken wird und mit Senf und Joghurt eine herrliche Soße für Fisch zubereitet wird. Der Koch drückt uns gleich noch eine Flasche von dem Senf mit dem Hinweis, dass dieser speziell aus Kolkata kommt, in die Hand, was unsere Übergepäcksgrenze endgültig überschreiten lässt. Am Morgen organisiert der Guide noch einen kurzen Besuch im Roten Fort, das sehr, sehr groß ist, aber nur zu einem kleinen Teil zu besichtigen ist, da der Rest militärisch genutzt wird. Nachdem alle am Morgen natürlich beim Taj Mahal sind, können wir quasi alleine durch das Vorschreiten und auch von hier einen Blick auf das im verklärenden Dunst liegende Liebesbauwerk werfen. Mit dem Auto geht es jetzt zurück nach Delhi, aber das dauert wegen des Verkehrs geschlagene 4 Stunden. Das nächste Mal fahren wir mit dem Zug auch wieder zurück.
Abflug nach Varanasi, dieser mystischen Stadt am Ganges. Ein Boot bringt uns vorbei an den Ghats, an denen auch zum Teil heute noch Tote verbrannt werden, ins Bridge Rama Hotel. Die Lage ist natürlich ideal, direkt an den Ufern des Ganges und dieser ehemalige Palast hat ein tolles Flair, aber 5 Sterne hat das Haus in keiner Ecke. Dennoch ist wie überall das Personal unheimlich bemüht und versucht, nicht nur jeden Wunsch zu erahnen, sondern auch zu erfüllen. Um 6.30 Uhr am nächsten Tag geht es auf eine Bootstour vorbei an den Ghats und wir erleben die gerade erwachende Stadt, die an diesen Tagen mit 300.000 extra Pilgern besonders voll ist, denn es wird Shivas Hochzeit gefeiert, die Shiva Shakti. Alle wünschen sich, sich im Ganges von ihren Sünden reinzuwaschen. Die Frauen aus dem Süden Indiens lassen sich zu diesem Anlass sogar direkt vor Ort die Haare abrasieren. Auch Kinder werden am Kopf rasiert und auch wenn sie sich vor dem kalten Wasser fürchten, hineingetaucht. Was zunächst mit einigen Tränen und etwas Widerstand verbunden ist, erkennt man danach dennoch auf ihren Gesichtern einen gewissen Stolz, es geschafft zu haben und eine gewisse Reife erreicht zu haben.
Es sind so viele Menschen, so viele Eindrücke, dass wir zurück im Hotel beim Frühstück uns anschweigen und in den Farben und Bildern vor dem inneren Auge schwelgen. Und weiter geht es nach Sarnath und so an den Ort, an dem Buddha seine erste Rede gehalten hat. Die schöne Stupa steht in einer sehr gepflegten Anlage, in der viele weitere Mini-Stupas gestanden sind, die Mönche errichtet haben. Nebenan gibt es noch eine große Buddha-Statue und wer möchte, ein Museum sowie unzählige Tempelanlagen. Jetzt kommt der unvermeidliche Teil, denn es geht in eine Weberei, bei der schnell zu erkennen ist, dass diese es mit einem türkischen Basar aufnehmen kann. Man wird geradezu gedrängt, Schals, Tücher etc. zu kaufen. Alles günstig, alles super Qualität, alles selber fabriziert etc. Wir sind geradezu geflüchtet und haben einen Tag später auf Empfehlung eine ganz andere Weberei gefunden mit einem sehr unaufdringlichen Verkäufer, der fühlbar ganz andere Ware angeboten hat. Und so hatten am Ende auch wir aus dem Zentrum der Pashmina-Schalherstellung 2 schöne Erinnerungsstücke im Koffer. Zurück aus Sarnath gab es eine kleine Stärkung und dann noch ein Highlight. Mr. Google, AJ, führte uns abseits der allgemeinen Pfade durch diverse Viertel von Varanasi, in denen kein Tourist und keine Menschenmassen mehr zu sehen waren. Dafür aber kleine Gassen, in den Hinterhöfen spielende Kinder, Blicke in Werkstätten für Schmiedearbeiten, Webereien, Frauen, die Kutung trockneten, Männer, die überlebensgroße Statuen aus Bambus und Lehm formen, um diese dann in einer Zeremonie Mama Ganges zu opfern. Am Ende der Tour gelangten wir wieder an die Ghats und an eine Verbrennungsstelle, auf der ein Holzstapel gerade entzündet wurde und ein toter Mensch verbrannt wurde. Das Gesicht war noch gut zu erkennen, aber bald hüllten die Flammen und der Rauch den Leichnam ein. Circa 4 Stunden wird es dauern, bevor die geduldig herumstehenden und sich unterhaltenden Angehörigen die Asche dem Fluss übergeben und zurück nach Hause reisen.
Am Abend sind wir mit dem Boot abgeholt worden und haben die abendliche Aarti-Zeremonie verfolgt. Nach diesem wahrlich vollen Tag und einem schnellen Abendessen ging es in die Traumphase. Am Abreisetag sahen wir uns noch den Tempel Bharat Mata, die steingemeißelte riesige Landkarte Indiens an, auf der man gut die Dimensionen dieses Landes erfassen kann. Auf nach Kalkutta. Wir sind spät angekommen und haben noch einen kurz erhaschten Blick auf das erleuchtete und beeindruckende Victoria Memorial im Hotel noch beim Thai gegessen. K.O. ins Bett, aber es sollte nur eine kurze Nacht werden, denn um 6 Uhr früh ging es schon auf den Blumenmarkt. Unter dem Wahrzeichen der Stadt, der Howrah-Brücke, auf der jeden Tag morgens ca. 500.000 Menschen in die eine Richtung und abends in die andere Richtung fahren, laufen, mit Rikschas Waren transportieren, liegt der riesige Blumenmarkt. Tausende und Abertausende Blumen und Blüten liegen gut sortiert vor und in den winzigen Buden, in denen viele Männer und einige Frauen sitzen und diese zerlegen, flechten, zusammenstecken, knüpfen, bündeln, feilbieten, handeln, zu Ballen schnüren, mit Eis kühlen und zum sofortigen Verkauf oder Versand fertig machen. Ein beeindruckendes Schauspiel direkt neben dem Bahngleis, das, wie überall, vor lauter Müll fast nicht zu erkennen ist. Jederzeit durfte ich fotografieren und die überaus freundlichen Menschen haben sich durch meine Kamera nicht stören lassen. Im Gegenteil, mich oft dazu eingeladen, ein Bild zu machen. Vorbei am alten Bahnhof, bei dem man sogar mit dem Auto bis an die Gleise fahren darf, ging es zum Victoria Memorial. Durch den sehr schönen Park mit vielen Blumen kommt man an der großen, in Stein gemeißelten, ganz in schwarz gekleideten, sitzenden Victoria vorbei in den weißen Prachtbau. Inder haben diesen zum Dank aus eigenen Mitteln erbaut und besuchen diesen geradezu ehrfürchtig. Nach einem Rundgang und einer kurzen Toilettenpause ging es nach einem Abstecher in die St. Paul's Cathedral zurück an das Gangesufer und von dort zur Kirche St. John, auf deren Gelände das älteste Gebäude Kalkuttas steht. Die anschließende Fahrt durch die älteste Straße Kalkuttas hätten wir lieber zu Fuß gemacht, denn Händler an Händler, Geschäft an Geschäft herrscht ein ruhiges, aber turbulentes Treiben. Die Süßigkeitenläden bieten Köstlichkeiten, die aber wie allzu oft aus hygienischen Gründen den Indern vorbehalten sind. Es scheint, als ob es hier außer H&M und Zara alles zu kaufen gibt. Die Häuser machen zum großen Teil einen baufälligen Eindruck und man kann erkennen, dass der Architekt das Gebäude eigentlich nur ein- oder zweistöckig geplant hatte, der Bevölkerungswachstum aber die Hausherren erfinderisch werden ließ und so wurde munter aufgestockt. Zu Fuß ging es wieder durch ein Viertel abseits. Was sich immer lohnt, denn plötzlich ist es ganz ruhig. In kleinen Werkstätten wird vom Bett bis zu den Unterhosen alles an Bedarf hergestellt. Immer mit einem Lächeln im Gesicht und immer haben auch die Kinder gebeten, dass sie mit dir als blonder großen Frau ein Foto machen dürfen. Aufregend wurde es wieder, als wir die Tram benutzten. Entgegen der vielspurigen Einbahnstraße kämpfte sich das ca. 100 Jahre alte Eisendrum mit Gebimmle den Weg. Es war schon erstaunlich, wie auch hier die entgegenkommenden Fahrzeuge und Busse im letzten Moment ausgewichen sind und nicht mal ein Spiegel uns gestreift hat. Im Bibliotheksviertel stiegen wir aus und natürlich haben wir uns neben hunderten Studenten und verliebten Pärchen, so schien es, einen Kaffee im Indian Coffee House genehmigt. Der Nachmittag am Pool war Entspannung pur und so ging es schon wieder früh ins Bett, um am Morgen um 6.30 Uhr für die Fahrt in die Sundarbans parat zu sein.
Vorbei an den größten Müllhalden Kolkatas, den winzigen Fischerdörfern und den unzähligen Ziegeleien ging es über holprige Straßen, auf denen wir zum Teil eine Stunde für gerade mal 20 Kilometer benötigten, an den Bootsanleger, wo schon unser Schiff auf uns wartete. Umgeben von Mangroven fuhren wir nochmal eineinhalb Stunden bis zum Sundarbans Museum, in dem der Parkaufseher unsere Besuchergenehmigungen in vierfacher Ausführung und vier Ausweiskopien prüfte und die Weiterfahrt erlaubte. Dann endlich ging es in einen kleinen, kanalähnlichen Ausschnitt dieses riesigen Sumpfgebietes. Unerschrockene Warane, bunte Eisvögel, Kuhreiher, kleine Hirsche und ein Krokodil beim Sonnenbaden konnten wir gut beobachten. Aber weit und breit kein Tiger. Es war uns bewusst, dass die Chancen, einen zu sehen, sehr, sehr gering sind. Was nicht ausschloss, dass er wenigstens uns gesehen hat. Auf einmal war der Ranger ganz aufgeregt und mit dem Fingerzeig ans Ufer den ersehnten Ruf ausstieß: Tiger! Wir waren sofort auf Adrenalin, aber es waren nur die frischen Spuren im Sumpf, die verrieten, dass er wohl kurz zuvor durch den Fluss geschwommen sein muss und in Richtung einer Wasserstelle unterwegs war. Als wir dort an dem Beobachtungsturm auf Land angekommen waren, war er tatsächlich da, aber schon wieder weg. Alles Warten half nichts. Entgegen der untergehenden Sonne schipperten wir gemütlich zurück zum Anleger und dann mit dem Auto 3 Stunden zurück in unsere Hoteloase.
Wieder 5.30 Uhr aufstehen und durch den gemäßigten morgendlichen Verkehr an den Flughafen und nach Guwahati im Bundesstaat Assam. Vom Flughafen sind es dann erneut fast 5 Stunden in die Deep Blue River Lodge, wo wir an einem kleinen Seitenarm des Brahmaputra am Ufer sitzen und den Fischern in der untergehenden Sonne beim Einholen der Netze zuschauen. Auf der Fahrt wurde schon klar, dass der indische Bundesstaat Assam am indischen Wohlstand gemessen wohl mit Bayern vergleichbar ist. Alle scheinen hier ein stabiles Haus zu haben, hinter denen die Reisfelder oder die Teeplantagen liegen. Alles ist vergleichsweise sauber und es gibt ordentliche Straßen, auf denen der ein oder andere domestizierte und sogar wilde Elefant spaziert. Je näher wir dem Kasiranga-Nationalpark kommen, wird auf großen Schildern gewarnt, dass ein alter Elefanten-, Nashorn- oder Büffelkorridor die Straße kreuzt und somit es jederzeit zu Begegnungen mit diesen beeindruckenden Tieren kommen kann. Am ersten Tag ging es vergleichsweise gemütlich über den Zentraleingang los auf Erkundungstour im Nationalpark. Die ersten Elefanten und Nashörner sowie Makaken nahmen mehr oder weniger Notiz von uns. Ein Adler auf einem verdorrten Baum verspeist den gerade gefangenen Fisch und direkt am Wegesrand sonnt sich eine ca. 2,5 Meter lange Python. Auf dem Beobachtungsturm konnten wir über die Gewässer blicken, an deren Ufern sich zahllose Vögel und Vogelarten, Rhinos, Elefanten, wilde Büffel, Schweine, Hirsche und Rehe, jeder auf seine Weise Futter besorgten. Natur pur und der Guide immer mit allen Sinnen auf der Tigerjagd. Apropos im Jeep immer mit dabei ein Ranger, der uns mit seinem mittelalterlichen Gewehr wohl gegen alle Gefahren hätte schützen wollen. Am Nachmittag ging es über den Westeingang in den Park. Hier wurden Buschfeuer gelegt, die laut lodernd unseren Tag begleiteten. In den Bäumen saßen Geier, Adler und andere Raubvögel und warteten auf durch das Feuer aufgeschrecktes Kleintier und Reptilien, die dann leichte Beute waren.
Am zweiten Tag hieß es mal wieder früh raus aus den Betten. Um 5.30 Uhr waren wir schon mit anderen Gästen auf dem Weg zum Elefantenritt durch den Nationalpark. So sind wir ganz nah an die Nashörner gekommen und konnten sie hören, wie diese genüsslich von dem hochstehenden frischen Elefantengras fraßen. Auch unser Elefant genehmigte sich im Vorbeigehen immer wieder einen kräftigen Happen. Am Nachmittag ging es ein letztes Mal auf Tigersuche. Die Guides, die über Mobiltelefone verbunden waren, bestätigten sich gegenseitig, dass einer in der Nähe sein muss. Wir warteten wieder an einem Wasserloch, an dem sich Schweine gerade um einen Rehkadaver stritten. Immer wieder schreckten Tiere in der näheren Umgebung auf und stießen Warnrufe aus, sodass Bablu, unser Guide, sicher war, dass der Tiger zumindest uns schon gerochen haben muss. Aber als die Sonne unterging, mussten wir den Park verlassen, ohne Tiger, aber mit einem tollen Ganzkörpererlebnis. Am nächsten Tag fuhren und flogen wir zu unserer letzten Station Mumbai, einer Stadt, der ein Ruf und bestimmte Bilder im Kopf vorauseilen. 22 Millionen Einwohner und ca. 10 Millionen in, wie wir es nennen würden, prekären Lebensverhältnissen und noch schlimmerer Verkehr als in den anderen Städten des Landes. Aber das Taj Mahal Palace, alter Teil, ist eines der schönsten Hotels, die wir kennen. Vom Zimmer hatten wir einen Blick auf das India Gate, das wir am Morgen gleich besichtigten. Wie überall durch eine Sicherheitsschleuse, um die sich aber niemand wirklich zu kümmern schien. Im Gegensatz zum Hotel, da wurde Sicherheit großgeschrieben. Vor allem nach den Anschlägen im November 2008, bei denen ca. 160 Menschen dort und in der Umgebung ums Leben kamen. Am sogenannten Perlenkettenstrand war deutlich die aufkommende Hitze des Tages zu spüren. Im klimatisierten Auto ging es auf den Hill, vorbei an der Villa oder besser Hochhaus eines der reichsten Inder. Dort oben schauten wir wieder runter. Was Labida klingt, war wirklich unerheblich und wir hätten uns den Teil sparen können, denn die Fahrt hin und die Fahrt zu einer der großen Wäschereien war eindeutig zu lang, beziehungsweise zu zeitraubend. Von dort sind wir in einen Vorort zugehüpft und da es keine Türen gab, konnten wir immer wieder den Kopf in den kühlenden Fahrtwind halten. An den Verteilerplatz der Dabbawalas kamen wir etwas zu spät, sodass wir nur noch die scheinbar völlig überladenen Fahrräder verschwinden sahen. Neuer Guide, neues Glück und vorbei an den sehr schönen und gut restaurierten und erhaltenen Kolonialbauten fuhren wir zum Dharavi, dem größten Slum der Stadt mit ca. 1 Million Einwohner. Aber es war nicht das Bild, das wir von einem Slum vor Augen hatten. Es war ein sehr geschäftiges Viertel, in dem auf kleinstem und engstem Raum Müll getrennt und recycelt, genäht und vieles produziert wird. Brutal war die Straße, in der Tontöpfe gebrannt wurden. Stoffreste als Brennmaterial ließen mitten in den eng stehenden Häusern alles im schwarzen Ruf verschwinden. Ein unglaublicher Gestank und Dreck wehte uns entgegen, beziehungsweise mussten wir durchschreiten. Eine Toilette für ca. 300 Menschen, da das wohl nicht ausreicht, stinkt es überall nach Chemikalien, Urin und sonstigen. Hin und wieder saß ein angebundener Hammel in den Gassen, der von allen Nachbarn gefüttert und im Herbst geschlachtet wird. Teilweise waren die Gassen so eng, dass wir gerade so durchgeschlüpft sind. Und wieder begegneten uns die Menschen sehr freundlich. Vor allem die Kinder wollten fotografiert werden und wir fühlten uns dabei nie unsicher. Vorletzter Tag. Wieder hieß es um 5 Uhr aufstehen und ab auf den Fischmarkt. Ein irrsinniges Treiben, Handeln und Feilschen herrschte, bei dem die Frauen das Sagen haben. Die Männer entladen geschickt mit allen möglichen Fischarten die Boote, nachdem zuvor sie 3 Wochen auf See waren.
Nach einer kurzen Fahrt und Besuchen bei den auf der Straße sitzenden Zeitungshändlern und Verteilern eines Obstmarktes und eines Blumenmarktes hieß es am feudalen Pool entspannen. Letzter Tag und mit dem Boot zur Insel Elefanta. 1 Stunde dauert die Fahrt. Wer schneller haben möchte, kann sich für ein paar hundert Euro ein schnelleres Boot gönnen. Der sehr gute Guide erklärte uns geduldig alle Details zu den gut erhaltenen Statuen und in den Fels gehauenen Höhlen. Ein lohnender Ausflug. Zurück in der Stadt meinten auch wir noch im Café Leopold einen selbigen trinken zu müssen, aber ich rate dringend davon ab. Gehen Sie lieber ins Taj Hotel, dort gibt es links hinten eine herrliche Patisserie und lassen sich da bei moderaten Preisen verwöhnen. Ein letztes Mal Koffer packen und fast überladen mit vielfältigsten Eindrücken ging es dann zurück nach München.